Ja, Jesus is King haben wir gerade gesungen und was das alles bedeutet, was das für Auswirkungen hat, das war ausführlich. Zumal letzte Woche wir gehört haben, warum ist Jesus eigentlich auf diese Welt gekommen, wozu ist er hierher gekommen, da bräuchten wir fast nicht noch eine Predigt. Deswegen will ich auch heute so einen kleinen anderen Aspekt beleuchten, nämlich wie erzählt die Bibel eigentlich davon, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Wie erzählt sie von diesem Wozu und wie erzählt sie davon, dass Jesus King geworden ist? Ja, Englisch. Aber gut. Schauen wir uns mal den Text von heute an, über den ich predigen möchte. Der steht in Johannes 1, der Prolog zum Johannesevangelium genannt. Ich lese ihn uns einmal vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündet. Ja, was ist denn dieser Text alles? Ist das ein Gedicht? Ist das eine Meditation? Ist es eine Abhandlung, was Jesus alles ist? Es ist auf jeden Fall eine Einführung in den Text, in das Evangelium von Johannes, Prolog genannt oder in der Musik nennt man sowas eine Ouvertüre, wo man schon mal all das, was nachher kommen wird, durchscheinen lässt, um den Leser, den Hörer vorzubereiten. Das ist, bin jetzt zwar kein griechisch sprechender Mensch, aber habe mir sagen lassen, das ist von der Art her, von der Textgattung ein Hymnus, ja, vielleicht könnte man auch sagen, so eine Art Lied. Auf jeden Fall ein sehr abstrakt scheinendes Lehrgedicht, könnte man sagen. Ja, es ist kein sehr eingängiges Lied, man muss schon sehr genau hinhören, was da alles steht, sehr genau hinsehen. In der zweiten Hälfte, da kommt dann noch so ein Wir zum Vorschein, ein Wir, das den Hörer einbezieht, vielleicht in erster Linie die Leser damals, die judenchristlichen Gemeinden, die diesen Text zuallererst bekommen haben, die damit abgeholt worden sind, aber natürlich noch genauso wir heute, die wir diesen Text lesen. Wen kennt, wer ihn näher kennt, der hat vielleicht gemerkt oder mitgezählt hat bei den Versen. Ich habe ein bisschen was weggelassen, das habe ich mich mal getraut. Und zwar kommt da noch der Johannes der Täufer vor. Den habe ich an der Stelle einfach mal weggelassen, weil letztlich es noch um ein bisschen mehr geht in dem eigentlichen Text, nämlich auch noch um eine Abgrenzung von Jesus gegenüber Johannes dem Täufer. Und da habe ich mir gedacht, na gut, ich glaube, das wird heute schon lang genug. Trauen wir uns einfach mal und lassen Johannes den Täufer weg. Das ist eine eigene Predigt wert mindestens, wenn nicht sogar noch viel mehr. Und konzentrieren uns ganz auf den Kern dieser Einführung in den Text. Ja, innerlich startet das Ganze wirklich von einem Mythos, kann man sagen, von einem Ursprung weit außerhalb der Zeit und hinein in die Zeit des Lesers, hinein auch in unsere Zeit. Da tauchen Urworte des Glaubens auf, so wie Gott, Licht, Finsternis, Welt, Herrlichkeit. Das sind Worte, wenn man die sich so auf der Zunge zergehen lässt, die so im Ohr klingen und vielleicht etwas wach machen in uns. Worte, die einen sehr weiten Horizont aufspannen, wenn man ihnen nachspürt. Licht zum Beispiel ist so ein Begriff. Licht der Welt, das ist etwas, was im Alten Testament immer wieder auftaucht. Licht der Welt ist ein Begriff für die Tora, für das Wort Gottes, aber auch für den Tempel, auch für das Wort Volk Israel. Gegenpole zur Dunkelheit. Aber am auffallendsten, finde ich, an diesem Text ist die Verwendung von das Wort, im Griechischen Logos genannt. Das liest sich für uns sehr merkwürdig. Ja? Das Wort taucht immer wieder auf. Warum ist das so wichtig? Das führt ja richtig ein Eigenleben. Ja? Das ist, das spricht, das scheint eine Person zu sein, dieses Logos. Und es bedeutet halt, das ist das Problem der Übersetzung und der anderen Zeit, in der wir leben, Logos bedeutet nicht nur Wort, sondern bei den Griechen bedeutete das viel mehr. Das bedeutet also auch Rede, Sinn, Vernunft oder auch eine ganze Lehre. Und das kennen wir vielleicht heute noch, das taucht in unserer Sprache nämlich auch aus. So die Nachsilbe Logie, die bezeichnet bei uns Wissenschaften, so wie Philologie, Ökologie, Kosmologie oder viele andere. Da taucht das heute in unserer Sprache immer noch auf. Und das ist halt auch genau die Absicht von Johannes, dem Evangelisten, dass er nämlich anknüpft an der damaligen Wissenschaft, an der Wissenschaft der griechisch-römischen antiken Welt. Da gab es zum Beispiel lange davor natürlich den Philosophen Heraklit, dann gab es die Stoiker, auch eine Philosophenschule, und da aus denen heraus ist so eine ganze Weltordnung der Vernunft entstanden. Ja? Ein richtiges Strukturprinzip des Kosmos, kann man sagen, was einerseits versucht hat, den ganzen Kosmos zu erklären, aber auch zum Gegenstand hatte, wie erkläre ich denn was, wie lehre ich das, eben die Wissenschaft sich damit zu beschäftigen, hat er auch noch drin gesteckt. Und Logos ist aber auch damals gewesen eine göttliche Kraft, die überall wirkt und die die Welt erhält seit ihrer Erschaffung. Und also eine ganz allumfassende Ordnung über alles hinweg. Und in dieser Ordnung hat alles seinen Grund, seinen Ursprung. Und alles ergibt sich daraus letztlich als eine Konsequenz. Wenn ich etwas Bestimmtes tue, wird es eine bestimmte Folge haben, im Kleinen wie im Großen. Ja, also die Sterne ziehen einfach ihre Bahnen und die Schicksale der Menschen ziehen letztlich auch ihre Bahnen. Und das ist das Negative daran, kann man mal so deutend sagen von heute, dass das Schicksal etwas Unausweichliches letztlich auch ist, etwas, was wie so ein Uhrwerk über die Menschen hineinbricht, dem sie auch nicht direkt entkommen können. Und ich glaube, dass auch sowas wie die Astrologie da ihren Ursprung hat, dass man eben versucht, aus dem Lauf der Sterne, eben wenn alles mit allem da so verknüpft ist, seinen Gang nimmt, das Schicksal der Menschen zu bestimmen. Das war der eine Teil, wo er angeknüpft hat. Er hat natürlich noch, es richtete sich an judenchristliche Gemeinden, der Text in erster Linie, angeknüpft eben an der Welt, an der Geisteswelt der Juden damals. Da spielt das Wort auch eine ganz wichtige Rolle, und zwar mehr als eine Ansammlung von Tönen, auch mehr als einfach nur ein Begriff, um etwas auszudrücken, so wie ich das gerade mache, sondern ein Wort hat immer auch noch eine Wirkung, gerade wenn es das Wort Gottes ist. In der Schöpfungsgeschichte, in der griechischen Version des Alten Testamentes, taucht auch wieder der Begriff Logos auf, an der Schöpfungsgeschichte, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und diese Wirkung, die geht einfach von dem ausgesprochenen, kreativ schöpfenden Wort Gottes aus. Das Wort Gottes, das Logos Gottes ist die Tat, ist die Schöpfung. Ja, wer in der Schule von Goethes Faust gequält worden ist und auch ein gutes Gedächtnis hat, der erinnert sich vielleicht auch, da versucht Faust so ziemlich am Anfang dieses Stückes genau diesen Text zu übersetzen und übersetzt dann eben, ja, am Anfang war das Wort, gefällt ihm nicht, und dann versucht es weiter mit Sinn, mit Kraft, mit Tat. Und er scheitert immer wieder an der Logik dieses Textes. Man kann da was einsetzen und man kann natürlich sagen, da ist eine Kraft, da ist ein Sinn. Und dann guckt man auf diesen Text und stellt aber fest, so alle Facetten dieses Textes, die ganze Bedeutung erschließt sich nicht dadurch, dass ich jetzt eben ein Wort wähle. Aber gerade die Kombination aus Wort und Tat, denke ich, das ist zwar auch irgendwo am Ende eine Einengung, aber das ist halt eine Kombination, die eigentlich perfekt passt, nämlich das ist genau das, was Gott in der Schöpfung gemacht hat. Er hat ein Wort ausgesprochen und gleichzeitig war dieses Wort eben auch die Schöpfung selber. Sie ergab sich daraus. Deswegen ist, finde ich, Tat eine sehr passende Übersetzung. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, warum führt das Wort hier denn so ein Eigenleben? Gut, Gott hat da was ausgesprochen, klar, versteht man, Gott ist allmächtig, dann sagt er da was und es passiert was, kann man vielleicht irgendwie verstehen, aber trotzdem führt das Wort hier eben so ein Eigenleben, so als ob die Worte aus Gottes Mund kommen und dann danach ein Eigenleben führen. Und dazu findet sich im jüdischen Glauben ebenfalls noch etwas, nämlich da gibt es eine Theologie der Weisheit, wie wir sie zum Beispiel in den Sprüchen finden. Da lese ich uns mal nur kurz vor aus Sprüche 8, etwas, was geschrieben ist in der Ich-Form aus der Perspektive der Weisheit. Der Herr hat mich schon gehabt am Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Und ich denke, man kann sagen, dass dieser Prolog vom Johannesevangelium genau an dieser Fortentwicklung dieser Weisheitstheologie aufsetzt. Denn Weisheit, das ist da an dieser Stelle mehr als nur eine, sagen wir mal, intellektuelle, eine theoretische oder auch meinetwegen eine alltagspraktische Bewältigung des Lebens. Sie ist personifiziert in der jüdischen Theologie. Sie kann reden, sie steht mit dem Anfang, mit der Urgeschichte in Verbindung. Sie ist schon immer gewesen. Wenn wir den Text genauer anschauen, was da in welcher Reihenfolge passiert, dann sehen wir da sehr viel Logos und sehr wenig Jesus. Und in der Tat kommt Jesus erst ganz, ganz am Ende des Textes, oder ziemlich am Ende des Textes raus. Erst da lässt Johannes, kann man sagen, die Katze aus dem Sack und sagt, der fleischgewordene Jesus Christus, der ist genau dieses Logos, von dem euch die Philosophen immer erzählt haben, von dem ich eben angefangen habe zu erklären. Das findet ihr in der Person Jesus Christus. Und so ist dieser Urmythos der Schöpfung aus dem Glauben der Menschen damals und die Lebenswelt des Menschen und Jesus Christus verbunden durch diese Deutung von Jesus. Er ordnet Jesus eben ein in die Wissenschaft seiner Zeit, in den Ursprung, in den Zusammenhalt des Kosmos. Wir lernen daraus, Jesus ist auch der Mitschöpfer, der nicht nur einfach da gewesen ist, sondern der eben auch mitgeschaffen hat, der präexistent ist, kann man sagen, vor Anbeginn der Zeit schon immer da gewesen ist. Aber auch ein fleischgewordener Mensch ist er. Und darin ist er uns zugewandt, für uns greifbar. Das ist gedanklich nicht mehr so einfach, glaube ich, man kann das natürlich sagen, aber wenn man jetzt wirklich sich überlegt, was bedeutet das alles? Vater, Sohn, Heiliger Geist, am Ende die ganze Trinitätslehre, drei Personen und doch eins. Der Monotheismus wird nicht verletzt, ein schwieriger Gedanke. Versuchen wir mal ganz hemdsärmlich an die ganze Geschichte ranzugehen und betrachten das jetzt einfach mal, diese Geschichte oder ich sag mal flapsig vielleicht doch Story mit einem etwas merkwürdigen Aufbau und fragen uns, wie erreicht uns denn dieser Text? Wie kann der in das hineinkommen, was uns berührt? Wie kann der in unser Leben hineinkommen? Gerade heutzutage kann man sagen, Worte gelten eigentlich wenig. Durch Worte beeindruckt man niemand so sonderlich. Alternative Fakten ist so ein Schlagwort geworden. Oder hören wir Donald Trump einfach mal zu. Der sagt Worte, die klingen irgendwie gut und patriotisch und morgen sagt er halt andere Worte. Das hat keine lange Wirkung. Worte können etwas Beliebiges haben. Oder auch Bücher, früher vielleicht so ein Schatz der Weisheit, eine Wertanlage auch, die hat man gesammelt, damit man mal eben Wert darstellen kann. Und heute ist es vielleicht Sondermüll geworden, im schlimmsten Fall, keiner will sie mehr haben. Sie stehen da einfach teilweise am Straßenrand in unseren Ortschaften, Bücherregalen. Man kann sogar sagen, das ist vielleicht sogar richtig, wenn Worte nur für sich alleine stehen. Aber bei Gott, da tun sie das nicht. Bei ihm sind Wort und Tat dasselbe, haben wir eben gesagt. Und daran sollten wir uns orientieren. Und die Bibel, die sagt uns auch ganz folgerichtig, dass ein Wortglaube ganz ohne Taten ein toter Glaube ist. Haben wir überlegt, warum eigentlich sind die Werke, die können es ja nun nicht sein, die uns gerecht machen. Warum brauchen wir sie? Und ich glaube, ein Aspekt davon ist, dass die Taten eben auch zeigen, dass wir diesem Wort vertrauen, dass wir dieses Wort hineinlassen in unser Leben, dass die Taten dann das sind, was aus diesem Vertrauen, aus diesem Leben mit Gott am Ende entspringt. Das ist sozusagen die Frucht. Aber halten wir einfach fest, Worte können Geschwätz sein, eine Lüge vielleicht sogar, oder sie können eine göttliche Weisheit sein. Alles kann in Worten stecken. Schauen wir nochmal näher auf das Volk Israel. Das Wort Gottes, das war eigentlich so das Wesentliche, was dieses Volk hatte. Sie hatten keine wirklich mächtigen Herrscher, auch wenn natürlich König David ein mächtiger König war, verglichen mit anderen Königen, mit dem Römischen Reich, mit den Babyloniern, Assyrern, war nicht wirklich ein mächtiger Herrscher. Sie hatten keine wirklich großen Reiche. Sie hatten keine Prunkbauten, die heute noch stehen, die wir uns heute noch anschauen können. Ich war vor vielen Jahren mal im Britischen Museum in London und da sieht man das eindrucksvoll, ganze Flure voll Ausstellungsstücken, teilweise sogar ganze Stadttore aus Babylonien, aus Assyrien, die wirklich zeigen, wie groß diese Reiche waren, was sie alles geschaffen haben. Man kann diese Steine, ja, auf denen damals geopfert wurde, heute noch in die Hand nehmen und kann da so drüber streichen, wie ich das jetzt hier vielleicht über diesen Tisch machen kann. Und dann geht da auch etwas, finden wir da auch etwas über Israel, und zwar eine kleine Papptafel in der Ecke, wo eigentlich wirklich nur steht, naja, es gibt da eigentlich nichts auszustellen und gab es auch. Ja. Und wenn wir aber jetzt gucken auf diese Reiche, gut, ich meine, wir sehen diese Steine heute noch im Britischen Museum stehen, aber diese Reiche, diese Herrscher, das ist alles weg. Das ist alles bedeutungslos geworden. Das ist alles vorbei. Und das Volk Israel, was halt nur, in Anführungszeichen, das Wort hatte, das gibt es heute noch. Und das Wort, was sie damals zusammengehalten hat, das gibt es heute noch, nach über 2500 Jahren. Es ist heute noch genauso aktuell, genauso relevant, wie es damals war für das Volk Israel. Schauen wir ansonsten auch noch mal näher hin, was so Erzählungen, was Worte alles auslösen können. Das Lukas-Evangelium zum Beispiel. Keine Angst, ich möchte jetzt nicht einen Wort-für-Wort-Vergleich aus dem Johannesprolog und der Weihnachtsgeschichte in Lukas machen. Die Lukas-Geschichte werdet ihr sicherlich übermorgen wieder hören. Ansonsten kennt ihr sie wahrscheinlich auch. Es begab sich aber zu der Zeit. Und das ist eine Geschichte, in der die Menschwerdung von Jesus ganz direkt erzählt wird. Unterlegt mit geschichtlichen Fakten, was da alles war, mit den römischen Kaisern und ja, den Stern von Bethlehem und den Königen, die gekommen sind. Und das ist, ja, liest sich fast so wie die Nachrichten, kann man sagen. Das kann man direkt in die Hand nehmen. Das sind auch Worte hier in Form einer ganz direkten Erzählung. Ein toller Text, ja, also ich würde es nicht kritisieren, ich würde es einfach mal daneben stellen und ja, neben dieser Art, wie eben Johannes erzählt. Ich denke, dass die Geschichte von dem Lukas unserem Verstand sicherlich viel näher ist. Man kann das so vorstellen, so ein Kind in der Krippe, das machen wir auch im Krippenspiel, das kann man fast als eine Handlungsanweisung eben für so ein kleines Theaterstück nehmen und kann sich das wirklich perfekt vor Augen führen, ja. Aber wenn wir das halt wirklich alles nochmal weiterdenken, diese Gedanken, stellen wir uns einfach mal vor, die Hirten, die kommen da rein und wir statten sie jetzt mal aus mit GoPro-Kameras und filmen das alles mit und stellen es in die Cloud und wir können wirklich reinzoomen in die Geschichte. Ich frage mich, wenn wir das könnten, würden wir dann besser glauben oder würden wir dann mehr glauben? Wäre es leichter zu glauben, wenn wir das täten? Johannes dagegen, der berichtet überhaupt gar nicht von der Geburt Christi. Er deutet sie in einer Balance aus eben einer Mystik, woher kommt, und der Logik und dem Glauben. Das einzige wirkliche echte Faktum unserer Welt, unserer Lebensweisheit ist, niemand hat Gott je gesehen. Ich finde es also nicht die Vollständigkeit eines Textes, dass man wirklich in jede Hautpore reinzoomen kann, die überzeugend ist, sondern die vielen Bedeutungen, die vielen Erklärungen, die so ein Text mitbringt und nachwirken lässt. Nehmen wir einfach mal einen Aspekt heraus, wie zum Beispiel die Dunkelheit. Dunkelheit, das ist etwas, das löst in uns, vielen von uns, denke ich jedenfalls mal, Urängste aus. Ja, also ich denke, die Horrorfilme, Bücher, viele Geschichten, die spielen so in der Dunkelheit und spielen damit, was kann denn da eigentlich alles Böses passieren? Und wir haben Angst und dann ist das spannend. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Stromausfall, stellen uns so eine Stadt wie New York vor und auf einmal, wupp, ist der ganze Strom weg. Alles ist dunkel. Nichts geht mehr, keine U-Bahn fährt mehr, kein Licht. Man weiß nicht, wie lange, vielleicht kann das ja tagelang gehen. Am Anfang denkt man, das geht nicht so lange und dann setzt man sich vielleicht zusammen, zündet eine Kerze an, erzählt sich was und dann hat das natürlich seine romantische Komponente. Aber wenn es noch viel, viel länger geht, na ja, dann werden dann irgendwann die Sorgen größer, dann kommen da Zweifel, dann kommt es vielleicht langsam zur Panik, dann kommt es zu Plünderungen und am Ende zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Gegenstand vieler Filme, vieler Bücher. Und es ist nicht erfunden, es ist tatsächlich passiert. 1965 und in den 70er Jahren, glaube ich, auch nochmal ist das passiert, ein längerer Stromausfall in New York und es kam tatsächlich zu Plünderungen, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Aber natürlich ist nicht die Dunkelheit das Böse, sondern wir in der Dunkelheit, wir, die wir uns dann unbeobachtet glauben, wir, die wir Angst haben, wir, die wir Orientierung verlieren und ja, einfach aus uns selbst heraus, aus unseren Instinkten handeln, die wir anfechtbar sind. Und dieser Text, der beschreibt den Logos als ein Licht, das in dieser Dunkelheit leuchtet. Hell und strahlend, unverlöschbar. Zu unserer Orientierung, aber auch, um unsere Verfehlungen aufzudecken, ans Licht zu bringen. Und das ist vielleicht der Grund, warum viele Menschen dieses Licht gar nicht so mögen oder warum sie es eben ablehnen, weil es sie in ihrem Tun stört. Oder weil sie vielleicht auch Licht und Dunkelheit gar nicht unterscheiden können. Man muss ja mindestens sehen können dafür. Und nicht jeder kann zumindest diese Art von Licht sehen. Aber ich denke, dass gerade diese Überwindung der Dunkelheit etwas ist, was unserem Leben eine Tiefe und einen Sinn gibt. Das Ignorieren der Dunkelheit, das macht unser Leben flach, bedeutungslos, wenig überzeugend. Im christlichen Sinne trennt es uns von Gott, menschlich gesehen. Im besten Fall verharren wir vielleicht in dem, was wir gerade so tun. Oder schauen wir nochmal auf den allerersten Vers. Am Anfang war das Wort. Da kann man sich natürlich fragen, was war denn der Anfang? War das der Zeitpunkt, wo diese Geschichte geschrieben worden ist? War das die Schöpfung oder war es irgendein Zeitpunkt davor, wenn es da schon eine Zeit gegeben hat? Man kann sagen, vielleicht war diese Geschichte ja schon immer da, selbst bevor der Evangelist Johannes sie aufgeschrieben hat. Und sie nimmt ihren Anfang dann in uns, wenn wir sie hören und wenn wir sie entdecken. Sagen wir einfach mal, diese Geschichte, sie hat keinen Anfang und sie hat kein Ende. Sie startet auf jeden Fall vor der Zeit und aufhören tut sie gar nicht, weil wir als Christen ja immer noch an Gott glauben und Gott immer noch bei uns ist und sie weitergeht, sie hat kein Ende. Sie startet vor der Zeit und das heißt, wir können überall in sie einsteigen. Es ist eigentlich fast egal, ob wir hier in der Mitte anfangen oder oben anfangen oder unten anfangen, solange wir alles einmal gelesen haben. Sie verknüpft die Begriffe so wie Fäden, die zu einem Netz geknotet sind. Denn ein Netz, das hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Alles ist miteinander verbunden und alles passt zusammen. Mit so einem Netz aus Fäden, da haben die Jünger Fische gefangen. Und mit einem Netz aus Gedanken, aus Glauben, aus Offenbarung, da werden wir gefangen. Oder vielleicht besser nicht gefangen, sondern aufgefangen. Durch ein Netz, das verknüpft ist mit diesen Worten des Glaubens einerseits und unserer Lebenswirklichkeit im Alltag andererseits. Ein Netz, das für uns Relevanz hat. Denn Relevanz, das ist auch etwas, was wir uns wünschen. Es geht um Relevanz für unser Leben, aber es geht natürlich nicht nur um Relevanz für unser Leben. Vielleicht ein Unterschied. Wenn man überlegt, was ist relevant in unserem Leben, dann fällt mir die Apothekenumschau ein, die spricht über Rückenschmerzen und Verdauungsprobleme. Das ist definitiv relevant für mein Leben, aber es ist nicht ausreichend natürlich. Eine Story, die kann klug sein, sie kann relevant sein, sie kann spannend sein, sie kann unterhaltsam sein, aber sie ist vielleicht trotzdem nur eine Story. Nehmen wir mal den Film Die Matrix, ich weiß nicht, wer den kennt, ist so ein Actionfilm, schon ein paar Jährchen alt. Und wenn man dann näher hinter die Kulissen schaut, dann bedient sich der Regisseur, der Autor da, des Drehbuchs auch im Prinzip derselben Erzählung wie der Text von Johannes. Da kommt ein Heilsbringer, ein Erlöser, der kommt von außerhalb einer Welt hinein in diese Welt und bringt ihnen eine Art der Erlösung. Das ist ein sehr spannender Film und man, gerade wenn man ja also diesen Johannestext und die Bibel überhaupt vor Augen hat, dann deckt man da sehr viel. Aber trotzdem ist es am Ende nur ein Kinoabend. Es ist Stoff für einen Abend, es ist Stoff vielleicht für ein paar Gespräche am nächsten Tag, aber wesentlich mehr ist es nicht. Zumindest ist es nichts Lebensveränderndes oder vielleicht etwas gespollener ausgedrückt, Disruptives. Ich glaube, das ist eine Messlatte, die wir an so einen Text aus der Bibel legen können. Ist dieser Text für uns lebensverändernd? Und das stellt sich dann die Frage, wenn man eben so einen Text, so eine Story, wie ich flapsig gesagt habe, liest, was macht denn so einen Text lebensverändernd? Auf jeden Fall, wenn er unser Herz erreicht und wenn er wirklich unsere Grundprobleme angeht. Deswegen ist auch ein reines Anknüpfen an etwas Bestehendes, wie das hier zweifelsfrei gemacht worden ist, nämlich an die Wissenschaft, an die Theologie der damaligen Zeit, das ist zu wenig. Aber natürlich ist es notwendig, aber zu wenig. Und das leistet dieser Text hier, nämlich wenn wir in Vers 14, glaube ich, ist es, schauen, da steht, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist das radikal Neue an diesem Text. Das ist das Verändernde, was jetzt hier passiert. Nämlich das ist etwas, was sich vorher auch noch in gar keinem anderen Text so in dieser Art und Weise gefunden hat. Es ist irgendwie ein bisschen paradox, wenn man das so direkt zusammenbringt, wie der Text das macht. Auf der einen Seite eine Verknüpfung von Fleisch, menschlicher Schwäche in dieser Welt und auf der anderen Seite der Herrlichkeit Gottes. Das geht so, zumindest in der Vorstellungswelt der Leute damals, so gar nicht zusammen. Es löst sich hier an der Stelle eigentlich auch nicht auf. Es bleibt irgendwie so eine Art Stachel im Fleisch, so was Paradoxes, wo man sich dran reiben könnte. Erst für uns, die wir im Nachhinein kommen, die wir die Geschichte vom Kreuz, von der Auferstehung kennen und noch den weiteren Sinnzusammenhang, fällt diese Paradoxie vielleicht weg. Aber in dem Moment ist das wirklich etwas, was so gar nicht zusammenpassen kann, etwas radikal Neues. Und ich finde, das gibt dem Text neben der Relevanz auch noch etwas Großes. Er beschäftigt sich da halt eben mit Existenzfragen der Leute zur damaligen Zeit und auch aus der heutigen Zeit. Zunächst mal für die judenchristlichen Gemeinden ging es um die Existenzfrage, ist Jesus von Nazareth wirklich der Messias? Ja, das haben die diskutiert, das haben die vielleicht nicht alle geglaubt. Da gab es Irrlehrer, da gab es verschiedene Meinungen und das war für die gar nicht so ganz klar, ist das denn überhaupt der Fall? Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass Johannes ihnen das alles so erläutert hat. Es geht um den Zusammenhalt der Gläubigen untereinander im Glauben. Es geht um die Festigkeit, es geht um die Sinnhaftigkeit unseres Glaubens. Es geht darum, wie irdische Menschen zum heiligen Gott kommen. Und es ist eine weitere Dimension dieses Textes, die da verborgen drin steckt, nämlich der Begriff der Heiligkeit Gottes. Es wäre, glaube ich, ein Fehler, wenn wir sagen würden, naja, wir untersuchen diese Welt, wir untersuchen uns selbst, wie es uns geht und versuchen aus all den Erfahrungen, die wir da machen, Gott abzuleiten. Gott bei unseren Erfahrungen zu suchen, das würde bedeuten, dass wir da einen sehr menschlichen Gott fänden, keinen großen Gott. Johannes beschreibt Gott andersrum, als nicht als einen Gott, den wir sozusagen ableiten aus all dem, was um uns herum passiert, sondern als einen Gott, der zu uns kommt, der sich uns offenbart, der in seiner Heiligkeit radikal anders ist als das, was wir uns ausmalen können, was wir aus unserer Erfahrungswelt kennen. Und im Alten Testament da heißt es dazu, wer das Angesicht Gottes sieht, der muss sterben. Der Mensch ist einfach überhaupt nicht vorbereitet darauf, Gott direkt zu sehen. Das konnte er im Alten Testament nur durch so einen Mittler, wie zum Beispiel Mose, der losgezogen ist mit den Steintafeln, der dann Gott so ein bisschen gesehen hat, teilweise von hinten oder verhüllt, und der dann von ihm das Gesetz empfangen hat, das er dann eben weitergeben konnte an die anderen Menschen. Und das ist jetzt anders geworden durch diesen Text. In Jesus zeigt sich Gott uns ganz direkt. Wir können durch ihn Gott sehen, ohne dass wir Schaden nehmen, ohne dass wir dadurch sterben müssen. Das heißt, Mose und das Gesetz, die werden von Jesus, ja, man könnte sagen, überboten. Es geht darüber hinaus. Sie werden überboten durch Gnade und Wahrheit. Das sind Sachen, die dem Gesetz fehlen, denn das Gesetz kann uns definitiv nicht retten. Fassen wir vielleicht hier an der Stelle nochmal zusammen, warum dieser Text so merkwürdig und geheimnisvoll ist. Dann kann man drei Dinge sagen. Er beschreibt Dinge, die niemand gesehen hat. Er beschreibt Dinge, die in Gänze niemand wirklich komplett verstehen kann. Er beschreibt Dinge, die bei vielen Menschen ganz heftige Gegenwehr auslösen und die trotzdem diese Welt verändert haben. Wir versuchen es ganz einfach zu sagen, dann klänge das vielleicht so, dass Jesus ist auf diese Welt gekommen. Gott und Mensch können wieder zusammenfinden. Es gibt Gnade statt Moral. Gnade, aus der wir leben können, jeden Tag immer wieder neu. Das klingt dann wieder ganz einfach, oder? Ich könnte jetzt Amen sagen an dieser Stelle, aber so schnell geht es noch nicht. Mir ist dann noch ein Vers von Jakobus aufgefallen, der schreibt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Es fehlt die Tat zum Wort. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte die Tat zum Wort sein? Natürlich sind da Werke ganz allgemein, Glaubenswerke, Gutes tun, Menschen helfen, all das, woran man in unserem Leben Gottes Wirken erkennen kann. Aber vielleicht kann man doch wirklich ganz konkret an diesen Text anknüpfen und sich fragen, was könnte denn die Tat sein, die aus diesem Text für uns folgt? Ich denke, was auf der Hand liegt, ist natürlich weitererzählen. Erzählt diesen Text weiter, tragt das Licht, was darin ausgedrückt, was wir erkennen dürfen, weiter in unsere Welt hinein. Ja, es ist ja schon angeklungen, das Wort ist die Tat, so wie wir das da eben gehört haben in der Schöpfung. Auch bei uns kann, nicht immer natürlich nur, aber es kann auch das Wort, das ausgesprochene Wort, eine Tat sein. Und damit das funktionieren kann, braucht es nicht eine Story, sondern eben unsere Story, unsere persönliche Variante dieses Textes, die für uns relevant ist, die uns zu Jesus bringt, beziehungsweise irgendwann mal gebracht hat und bereits. Und diese Story, die hat dann auch das Zeug, andere Leute mitzunehmen. Da stellen sich Fragen wie, was ist denn die große Erzählung von Jesus in deinem Leben? Wie hast du zu ihm gefunden? Was hat dich dazu gebracht? Was hat dich überzeugt am Ende? Wir haben am letzten Sonntag hier in der Predigt, da ging es um ein Bild auch, das wurde uns gezeigt von einer Malerin, deren Namen ich vergessen habe. Aber ich habe mir gemerkt, das Bild ist schön, wenn man da drin spazieren gehen kann. Und ich glaube, dass das für einen Text auch gilt. Man kann sagen, dass ein Text, eine Geschichte, eine Story gut ist, wenn man darin spazieren gehen kann. Nicht in der Fantasie, es soll keine fantastische Story, es soll keine Science Fiction sein, sondern wenn man das in unserem Leben tun kann, wenn man sich dadurch angesprochen, mitgenommen fühlt. Dazu müssen wir Worte finden für unseren Glauben. Jeder Christ weiß natürlich, singen und beten, das sind wichtige Sachen, das sind schöne Sachen, die wir auch gerne machen, aber auch sie brauchen natürlich Worte. Und dann stellt sich die Frage, sind es immer nur die gleichen Worte oder vielleicht sogar die Worte von anderen, die wir singen oder beten, dann stumpft das Ganze schnell ab und wir stellen die Ohren auf Durchzug. Das geht dann wieder raus. Sind es vielleicht auswendig gelernte Phrasen auf einfache Antworten, auf einfache Fragen, dann schämen wir uns dazu darüber und erzählen sie auch gar niemand weiter. Aber denkt daran, auch unser Wort hat eine Wirkung, nämlich mindestens erstmal bei uns selber und bei dem anderen, den wir ansprechen. Was sind denn die Fragen, die uns bewegen? Was sind die Träume, die wir haben? Ich denke mal, den meisten von uns wird so gehen, dass es um Partnerschaft geht, um Familiengründung, um Karriere, um Alltagsprobleme, ganz häufig natürlich, vielleicht auch um die Armut auf der Welt, um den Klimawandel. Vielleicht haben wir auch Zweifel am Glauben, auch das spielt da eben mit rein natürlich. Wenn wir all das, was uns so bewegt, Bestandteil dieser Story mit Jesus werden lassen, unserer Story, das wäre toll, wenn er einfach darin vorkommt. Das wird dann eine Story sein, die natürlich auch ihre profanen Anteile hat, einerseits und andererseits ihre heiligen Anteile. Das wird vielleicht nicht unbedingt eine nette Story sein, die sich so beim Kaffeetrinken einfach so erzählen lässt und wo alle sagen, boah, was für ein frommer Mensch. Das kann ja eine Story sein von einem tiefen Umbruch, wo man sieht, boah, war der böse. Aber es wird eine Story sein, die wirklich andere zu Jesus führen kann, die die Relevanz zeigt, die Jesus für uns hat. Was nicht heißt, dass wir das immer erreichen. Also ich muss zugeben, ich bin oft gescheitert dabei und frustriert gewesen. Man hat schon gemerkt, wie der Gegenüber zugemacht hat, ich ihm vielleicht etwas erzählen konnte, aber es ist nicht angekommen bei ihm. Und ich glaube, da müssen wir eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und uns immer sagen, es ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe, selber derjenige zu sein, der das Licht bringt. Das können wir auch gar nicht. Wir können es nur erzählen, bezeugen und weitergeben. Sagen wir das, was ich versucht habe, ganz einfach zu sagen, noch einmal genauso einfach und ganz persönlich. Jesus ist auf deine Welt gekommen. Gott und du, ihr könnt zusammenfinden. Er gibt dir Gnade statt Gesetz und Moral. Gnade, aus der du leben kannst, und aus der auch andere Menschen leben können. Amen. Ich möchte uns noch einen kurzen Moment geben, darüber nachzudenken. Und dazu habe ich ein Gedicht mitgebracht. Das ist ein Gedicht, was daran anknüpft. Es fängt genauso an. Es ist von Rose Ausländer, einer jüdischen Schriftstellerin. Ich lese es einfach einmal vor. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott gab uns das Wort und wir wohnen im Wort und das Wort ist unser Traum und der Traum ist unser Leben. Vielleicht hilft euch dieses Gedicht, da nochmal euren Gedanken nachzuhängen bei diesem Text.